Hallo, hier sind wir wieder mit dem Podcast Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir wollen uns über verschiedene Themen zum Thema Krebs unterhalten, was ja eigentlich ein Tabu ist, aber genau das wollen wir gerne brechen mit unserem Podcast. Und so nehmen wir euch mit in unseren Alltag, in unsere Alltagsmomente mit und um den Krebs. Wir wollen zeigen, dass es auch leichte und schöne Momente gibt, ohne das ganze Thema zu bagatellisieren.
Das hast du schön gesagt, Alex. Das hast du schön gesagt. Manchmal, da sprechen wir tatsächlich auch über Dinge, die für Außenstehende nicht nachvollziehbar sind. Und das machen wir deswegen, um sie ein bisschen nachvollziehbarer zu machen.
Oder wir hoffen es zumindest, ne, dass wir das dadurch schaffen.
Alex, ich sag dir mal ganz Hand aufs Herz, ne, ich kann mich manchmal selbst nicht nachvollziehen. Geht's dir da auch so?
Total, deswegen habe ich es ja gesagt. Manchmal denke ich auch so, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, kein anderer versteht, worüber wir gerade hier reden.
Im Rückgang geht es, glaube ich, schon. Also im Rückgang so schön reflektiert, das Ganze irgendwo sehr durchdacht nochmal hinzusprechen, das macht, glaube ich, schon viel aus. Aber ich glaube, in der Erkrankung selbst habe ich viele Reaktionen von mir gelassen, die Umwelt gar nicht verstanden hat. Und ich auch nicht, weil ich gar nicht wusste, wohin mit meiner Dünnhäutigkeit und mit meinen Gefühlen und dass man wieder über das Ziel hinausgeschossen ist. Es ist ja doch irgendwie eine Extremsituation, oder?
Na klar. Was bringt uns ja zu unserem heutigen Thema? Schön übergeleitet.
Danke. Genau, wir sprechen heute darüber, wie verändern Krisen eigentlich das Leben? Und ich sage jetzt mal bewusst Krise, es muss ja nicht unbedingt ein Krebs sein. Als ich noch nicht erkrankt war, Alex, ich fange das alles mal mit einer Anekdote an.
Ja.
So, als ich noch nicht erkrankt war, das war im Studium, da hat eine Kommilitonin von mir, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, eine Prüfung dreimal nicht geschafft. Und das war eine von diesen Prüfungen, weißt du, wo man weiß, es liegt einem nicht, es macht einem keinen Spaß und man hat einfach die Buchse voll. Und ausgerechnet diese Prüfung hat sie nicht bestanden. Und was hat sie gemacht? Also sie hatte wahnsinnige auch Existenzängste in dem Moment. Die hat ihre Koffer gepackt und hat eine Weltreise gemacht.
Wie toll.
Und soll ich dir was sagen? Sie ist immer noch auf Weltreise. Das Ganze ist 15 Jahre her.
Super. Schöne Geschichte.
Ja, genau. Also so kurz und prägnant. Und ich habe mich immer gefragt, was hat sie eigentlich dazu bewogen, diese Weltreise zu machen? Und sie hat gesagt, das war aus der Krise, die sie in dieser Prüfungssituation verspürte, heraus. Und wenn man sich so umhört, haben ganz viele etwas Lebensveränderndes aus Krisen gemacht.
Total, total. Und es ist ja, ich glaube, es ist auch oft so, dass du in dem Moment einer Krise oft denkst so, oh nee, das kann ja wohl nicht sein und wieso passiert mir das? Und wenn du aber dann hinterher zurückblickst, ist es ganz oft, dass du sagst, danke, dass mir das passiert ist, weil sonst wäre nicht das und das und das und das und das danach passiert. Oder wie sagt mein Papa immer so schön, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht woanders ein Fenster auf.
Du sagst es, ein Fenster. Entschuldigung, ich kannte den Spruch nicht, die ganze Nation
oder
denkt
vielleicht auch mal ein Schollentor. Ja. Ne, aber es ist ganz oft so, also das finde ich echt eine schöne Sache, dass ich, also ich muss ja nicht sagen, nur weil ich jetzt eine lebensbedrohliche Krankheit habe, dass ich dann, dass das die Chance meines Lebens ist. Also das möchte ich jetzt nicht, dass das die Message ist dieser Folge. Aber es ist schon so, dass Sachen, die in deinem Leben passieren, halt Auswirkungen haben. Und es ist ja oft so, dass man doch irgendwie irgendwas draus machen kann aus irgendwas. Ne? Du stehst vor deinem Scherbenhaufen deines Lebens, was du ja in dem Moment vielleicht denkst, ne? Ob es jetzt, was weiß ich, der Freund hat dich verlassen.
Ja,
oder
stimmt.
Auch ein Klassiker. Du bist gefeuert worden, irgendwie sowas und denkst so, oh Gott, mein ganzes Leben ist vorbei, ich kann nicht mehr weiterleben.
Genau, ne? Es ist irgendwie immer so ein Punkt, wo es, oder so kommt es mir so vor, ne? Wahrscheinlich, weil ich selber in der Situation stecke. Immer wenn etwas sehr, sehr an so einem Existenzgefühl rüttelt. Ich glaube dann, und ich finde das umso erstaunlicher, weil das eigentlich eine Situation ist, wo man doch so viel Wert auf Sicherheit und Stabilität legt. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle, etwas ganz anderes zu machen, doch irgendwann geringer. Ich glaube, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich denkt, ey, wenn ich jetzt, wann eigentlich sonst? Wenn ich jetzt, wann dann? Ne, dass man den Mut auch gerade in solchen Situationen irgendwann zusammenkehrt. Und ich frage mich jedes Mal, wie das funktioniert. Also ich finde, Mut ist ja so eine Eigenschaft, die man sich erstmal gar nicht selbst zusprechen würde. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin besonders mutig, weil ich habe eigentlich nichts ziemlich Mutiges gemacht. Aber im Rückblick denke ich das doch. So, auch bei den anderen. Wie mutig mit der Weltreise, wie mutig den Laden eröffnet zu haben, wie mutig, ich weiß nicht, sich zu verlieben und nach Alaska in ein Iglu zu ziehen, wie mutig die Fairbanks.
Kennst du jemanden, der nach Alaska in ein Iglu gezogen ist?
Nein.
Okay. Nein. Das wäre jetzt mal eine coole Geschichte.
Das wäre eine tolle Anekdote. Aber ich kann ja nicht mit jeder Anekdote immer so, weißt du? Sonst denken die auch, guck mal, die Paula, wen kennt die eigentlich so? Nee, also ich finde das irgendwie sehr, sehr spannend, das bei ganz vielen zu beobachten. Weißt du, was auch häufig ist? Also ich meine, es muss ja nicht immer der Tierschützer im Atlantik sein, ja, der da jetzt auf einmal loszieht. Es sind ja auch manchmal, liegt das ja auch so im Kleinen, also Leute, die zu ihrem Glauben finden und da sehr aktiv in der Gemeinde sind zum Beispiel. Also etwas verändert sich durch eine Krise. Das muss nicht immer etwas sehr, sehr Riesiges sein. Ja, aber es verändert sich was. Und das finde ich so spannend. Also ich würde gerne mit dir besprechen, weil ich selber die Lösung gar nicht weiß. Wie kommt das? Oder kommt einem das nur so vor? Oder überinterpretiert man das vielleicht auch?
Nee, ich glaube schon, dass da oft ist es so, also ich glaube, dass manche Leute das auch aus eigenen Stücken einfach schon schaffen und sagen, weißt du was, ich bin irgendwie der Herr meines eigenen Lebens, ich nehme mein Leben in die Hand und ich gestalte mir das so, wie ich es gerne haben möchte. Und ich glaube aber auf der anderen Seite gibt es halt sehr, sehr und wahrscheinlich noch viel mehr Menschen, die einfach sagen, ja, ich würde ja gern, aber ich kann nicht und ach ja, das würde ich gern machen, aber ich muss ja in dem Job bleiben und die Sicherheit und so Sachen, weißt du, also ich glaube, dass viele Leute in ihrem Alltag sehr gefangen sind und da nehme ich mich überhaupt nicht raus davon und einfach so in ihrem Trott drin sind und denken so, ja, das würde ich zwar gern machen, eine Weltreise, aber wovon soll ich denn leben? Und aber wenn, Alex, wenn dann, ja, aber weißt du, wenn dann dein Job gekündigt wird und diese Sicherheit, die vermeintliche Sicherheit plötzlich wegfällt, was hast du denn dann noch zu verlieren? Und ich glaube, das macht den Leuten dann den Schritt einfach leichter. Und das ist ja das Gleiche, wenn du in so einer Krebssituation steckst, wo du sagst, ja, und jetzt bin ich einfach mal mit meiner eigenen Endlichkeit konfrontiert. Was habe ich denn jetzt noch zu verlieren?
Und jetzt wann dann? Ne?
Ja, also, genau.
Es ist ein bisschen die Pistole auf der Brust. Also es ist nicht so, dass man sagt, ach, das war, wollte ich schon immer mal machen. Und weißt du, jetzt passt es gerade so ganz gut. Meistens passt es ja gerade überhaupt nicht. Und die Leute machen das trotzdem. Ja. Und das finde ich so wahnsinnig bemerkenswert.
Es ist so ein Vertrauen. Ich glaube, es ist dann einfach ein Vertrauen. Und vielleicht, also ich zum Beispiel, als ich zur See gefahren bin, ich dachte ja nur, das wäre so ein Sommerjob oder so. Aber es war auch, hätte mein Ex-Freund mich nicht 9 Jahre. Ja, es sollte nur für einen Sommer sein. Und ich war wirklich so, hätte mein Freund mich nicht verlassen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht dieses Gefühl gehabt, ich müsste einfach mal raus und ich muss weg und irgendwie wäre ich da gar nicht reingerutscht in diese Sache. Und deswegen ist es eigentlich rückblickend. Und mein ganzes Leben ist damals zusammengebrochen. Und trotzdem hat sich was richtig, richtig Schönes daraus entwickelt. Und ich bin dann halt 9 Jahre zur See gefahren.
Ja, krass. Ja. Also ich muss sagen, ich habe so eine Erfahrung gar nicht zu verbuchen. Also ich frage mich manchmal, das ist auch total blöd, aber ich frage mich manchmal, was hat mich denn die Krise geführt? Also wenn ich so nach links und rechts gucke, ne? Also vielleicht bei dir war es jetzt der Ex-Freund, ja, und du bist zur See gefahren. Also ich war immer so 0815 beständig. Ich habe das ja gemocht. Das will ich gar nicht abstreiten. Ich fühlte mich auch nie in meinem Alltag gefangen, aber ich habe jetzt überlegt, was ist jetzt so meine Erkenntnis eigentlich?
Also jetzt deine Erkenntnis jetzt aus der Krankheit.
Also generell? Was habe ich jetzt gemacht? Ja. Und weißt du, zu welchem schönen Ergebnis ich gekommen bin, Alex?
Jetzt bin ich aber sehr gespannt.
Und wenn ich jetzt könnte, würde ich ein bisschen niederknien.
Du bist nicht, also ich weiß, das ist nicht der Glaube, zu dem du gefunden hast.
Nein. Was ich vorher nicht gemacht habe und was jetzt sehr, sehr wichtig für mich geworden ist, ist, dass wir beide über Krebs sprechen, öffentlich. Und das machen wir natürlich beide nicht, weil wir schon immer mal ins Radio wollten, sondern wir machen das, weil wir eine sinnstiftende Aufgabe dahinter sehen, die uns einfach wahnsinnig wichtig ist und die uns antreibt und die uns nicht schlafen lässt. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Also wenn man von Fenstern spricht, die sich geöffnet haben, dann ist das für mich so ein Fenster gewesen. Oder ist es immer noch? Ist es immer
ja,
noch?
Es ist, ja, ne? Ja.
Das ist jetzt das, was sich so prägnant in meinem Leben verändert hat und was ich eigentlich auch nicht mehr missen möchte. Und ich habe mich vorher nicht für eine Sache so engagiert, muss ich wirklich sagen.
Ich habe, also ich weiß nicht, ob ich mich so engagiert, ich war immer sehr engagiert bei meiner Arbeit. Und da hat sich bei mir eigentlich das Größte geändert, weil ich habe halt über vorher gesagt, ja, nee, alles super und ich mache das total gerne. Und ich hinterfrage jetzt viele Sachen in meinem Leben. Und zum Beispiel hinterfrage ich den Sinn meiner normalen Arbeit. Also wie sinnstiftend ist die Tätigkeit, die ich mache, im Vergleich zu Brustkrebsaufklärung zum Beispiel. Und da bin ich ganz klar, nein, also mein Herz liegt eigentlich wirklich dabei bei der Brustkrebsaufklärung, weil da habe ich das Gefühl, dass ich was Sinnstiftendes mache und dass ich Menschen auch vielleicht helfen kann oder und dass ich auf jeden Fall viel mehr erreichen kann, als wenn ich für eine große Firma Geld einspare.
Okay.
Und das ist für mich ein ganz, ganz, ganz großer Schalter. Und ich glaube aber, wenn ich so überlege, gut, wenn ich vorher auf meinen Kreuzfahrtschiffen, da habe ich zwar jetzt auch mich nicht karitativ groß engagiert oder dass ich irgendwie aufklärend unterwegs war, aber zumindest habe ich da Menschen glücklich gemacht. Die hatten einen schönen Urlaub. Das war zumindest schon mal ein bisschen sinnstiftend. Und da habe ich sehr, sehr viel drüber nachgedacht.
Also vielleicht sollte man einfach sagen, dass du jetzt wenig zwischenmenschlich arbeitest, kann man das so sagen? Möchtest du sagen, was du arbeitest eigentlich?
Ach so, also ich glaube, das muss man einfach sagen. Ich arbeite in einem Geschäftsreisebüro, einem Key-Account-Management und berate große Firmen, wie sie am besten ihre Reisebudgets einsparen, um das so ganz knapp zusammenzufassen.
Ja, das ist ja wichtig.
Ja, aber es ist so, klar, natürlich ist es ein wichtiger Job und er macht eigentlich auch Spaß, ich habe viel mit vielen Menschen auch zu tun und es ist jeder Kunde auch anders und das ist schon eine spannende Aufgabe. Aber am Ende des Tages geht es eigentlich nur um Geld. Ja. Das finde ich manchmal ein bisschen schade.
Ja, bei mir ist es so,
irgendwas muss ich auch leben, ne?
Also ganz klar. Aber ich kann dich ein bisschen trösten. Also ich arbeite eigentlich schon mein ganzes Berufsleben im sozialen Bereich. Ich bin aber keine Pädagogin. Also ich arbeite da schon im administrativen Bereich, im Büro. Mhm. Aber die Sache, um die es geht, war immer irgendwie karitativ.
Ja, also, aber das ist doch schon mal schön.
Jetzt Kinder- und Jugendhilfe. Mhm. Und trotzdem muss ich sagen, fühle ich mich bei der Arbeit. Es macht mir Spaß und ich würde nie in einen anderen Bereich wechseln, wirklich nicht, weil mir das einfach sehr, sehr gut gefällt. Aber, jetzt kommt das Aber, es ist trotzdem ein Job, mit dem ich meinen Lebensunterhalt bestreite.
Ja.
Und ich weiß nicht, also es ist natürlich sinnstiftend so per se schon, das will ich gar nicht sagen und das macht auch viel mit mir, also hat auch immer schon viel mit mir gemacht und trotzdem ist es als betroffene Brustkrebspatientin, die sich in Brustkrebsprojekten engagiert, nochmal ein anderes Paar Schuhe.
Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, weil du dein eigener Herr bist auch bei dieser Sache. Also,
ja, genau.
Ne, du bist jetzt nicht im Namen deiner Firma unterwegs oder dass du dich für die Firma engagierst, sondern vielleicht ist es auch einfach der Unterschied zwischen so einer Selbstständigkeit, das ist ja fast, was wir machen, jetzt nicht, dass wir Geld damit verdienen, aber zumindest sind wir unser eigener Boss, was unser Podcast angeht und sowas. Und oder auch, wie wir uns engagieren, wen wir unterstützen oder wo wir was machen. Das können wir uns alles selber aussuchen und sind halt nicht fremdbestimmt dabei.
Also stimmt, wir repräsentieren keine Firma, sondern wir repräsentieren uns.
Und die anderen Brustkrebspatienten ja auch. Also ich glaube, wir sind ja sozusagen ein Gesicht für eine Krankheit ein bisschen, ne? Wenn man es mal so überspitzt sagen darf.
Aber zurück zur Veränderung. Also ja. Ich meine, wir machen ja jetzt den Podcast, ihr hört alle zu. Aber es gibt natürlich auch im Kreise unserer Mitmenschen Veränderungen, die finden manche Leute gut und manche finden sie schlecht, aber vor allen Dingen ist es ungewohnt. Also was ich sagen will, manche Leute ecken mit den Veränderungen aus Krisen an.
Ja.
So, ich eck auch an. Aber
ja, ich auch.
So. War das vorher bei dir so?
Wahrscheinlich.
Warst du so eine Aneckerin? Warst du so eine Polarisierende oder warst du so eine...
Nee, ich war so eine es allen Rechtmacherin, glaube ich eher.
Ja?
Ja, ich glaube schon. Also ich bin eher so, ich habe immer geschaut, dass es irgendwie allen gut geht und alles so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das mag ich immer noch sehr gerne. Also ich mag es immer noch nicht, wenn Konflikte in der Luft liegen und ich habe die gern geklärt. Ja. Aber es ist trotzdem, wenn mir was nicht passt, dann sage ich schon. Aber ich versuche es dann auf eine diplomatische Art irgendwie, dass man dazu zu einer Lösung findet.
Ja. Also ich bin auch harmoniebedürftig, aber der Kreis, wo ich die Harmonie schätze und mag, ist nicht besonders groß. Also ich würde mich schon als jemand bezeichnen, ja, also die ich so vertätsche, das mache ich nicht bei jedem. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht per se sehr unfreundlich, aber ich lasse mir einfach nicht die Butter vom Brot nehmen. Das war vorher auch schon nicht so. Also ich würde schon sagen, dass ich so ein Standing habe. Das mag man sympathisch finden oder nicht. Also ich war auf jeden Fall schon vorher jemand, der polarisiert hat. Heute fällt mir das ein bisschen schwerer, weil ich spreche ja nicht über Projekte oder ich spreche ja nicht über Zahlen oder ich spreche nicht über Statistiken, sondern ich erzähle von meinem persönlichen und deinem persönlichen Jahr unseres Lebens, ja, der einfach so krebsüberschattet und voller Ängste war. Und wenn man da jetzt aneckt bei jemandem, ich könnte nicht sagen, dass ich da so cool drüber stehe. Das gelingt mir in anderen Bereichen durchaus besser.
Ja, es geht halt nicht um einfach nur deinen Job, sondern es geht jetzt um deine Persönlichkeit auch.
Genau.
Und das ist da, du bist natürlich viel, du bietest viel mehr Angriffsfläche, als du das vielleicht im Job, wo du sagst, ja, ich bin jetzt, ne, also ich habe das früher, ich habe die Beschwerden auch teilweise gemacht, als ich auf dem Schiff war. Und wenn du dann anfängst, dir das persönlich zu nehmen, dann kannst du dir gleich den Strick nehmen, ne? Also da musst du schon trennen.
Das könnte ich, also ich. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so mein Job. Also man würde mich nicht so lange anstellen für sowas, glaube ich.
Ja, nee, das ist, ich fand das immer ganz gut. Also das mache ich ja jetzt auch, ne? Wenn irgendwas schief läuft, dann landen die hinterher bei mir alle, ne? Also für die kleinen Sachen, das kommt gar nicht zu mir. Die großen kommen dann zu mir. Aber ich glaube, ja.
Aber weißt du, ich versuche das ich versuche es mal ein bisschen von uns wegzuschieben, weil ich möchte eigentlich möchte ich gerne heute so ein, den zwischenmenschlich, ich möchte, dass man sich versteht und dafür brauchen wir ein Paradebeispiel. Wenn wir da von uns sprechen, ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und deswegen erfinden wir einfach Marianne. Okay?
Wie kommst du denn auf den Namen Marianne?
Wir können auch einen anderen nehmen. Hast du einen
anderen? Ich sage, im Sauerland sagt man Marianne und nicht Marianne.
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 Warum sagt ihr das so?
Keine Ahnung. Die heißen alle so bei uns. Weil ich war gerade auf dem Bauernhof und der hieß auch Marianne. So.
Der hieß so?
Die Bäuerin. Ach so. Die Chefin da.
Okay, vielleicht sollten wir dann etwas Neutrales nehmen, weil ich weiß, dass du einen schönen Urlaub hattest. Ich bleibe jetzt bei, also Marianne. Ja?
Ja.
Und zwar sagen wir, Marianne hat gerade eine Krise in ihrem Leben durchgemacht. Und Marianne ist eigentlich eine sehr unscheinbare Person. Marianne geht von montags bis freitags zur Arbeit, ist dort sehr engagiert, schmiert den Kindern das Butterbrot. Marianne ist in ihrer Ehe eine eher devote Person. Sie geht schon gerne auf Konzerte, aber ordnet sich lieber den Bands des Mannes unter, den Favorisierten, weil sie ihm einfach eine Freude machen will. Marianne kümmert sich von der Zahnpasta übers Kindergeburtstagsgeschenk, über alles. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, steckt in jeder von uns vielleicht eine Marianne. Und Marianne geht auch gerne zum Sport, weil Marianne findet, dass sie etwas für ihre Gesundheit tut und adrett ist. Und jetzt merkt Marianne durch einen Schicksalsschlag, der alles hätte sein können, es muss kein Krebs sein, soll das alles sein? Und plötzlich ist diese adrette Marianne eine sehr aufmüpfige Person. Ja, also sie spricht Dinge an, die ihr nicht gefallen. Und Marianne wendet sich dem Buddhismus zu.
Marianne, also ich hab, bis dahin habe ich gerade gedacht, du würdest über mich sprechen.
Ja, weil, Alex, weil ich glaube, dass in jeder von uns, ja, also gefangen im Alltag, diese Marianne steckt. Und genau deswegen möchte ich darüber sprechen.
Ja.
Und Marianne hat eine Krise erfahren und plötzlich ist die adrette Marianne sehr engagiert in einer buddhistischen Gruppe. Ja? Und anstatt mit ihrem Mann nach Norwegen Hochseeangeln zu fahren, weil die das seit 25 Jahren so machen, die Marianne und der Jörg, sagt Marianne, ich fahre aber nach Nepal. Ja, mit meiner neuen Reisegruppe und mit Menschen, die mir sehr, sehr wichtig geworden sind in den letzten 3 Monaten.
Mhm.
So, und Mariannes Chor-Gruppe und Mariannes Window-Color-Gruppe, ich weiß es nicht, die denken sich, was ist denn in Marianne gefallen? Hat Marianne den Oberschatten ihres Lebens? Und das ist ja irgendwie so dieses Problem. Also man verändert was, fühlt, dass man etwas sehr Sinnstiftendes für sich tut oder auch für andere und merkt, das kommt gar nicht so an.
Ja, wenn die Umwelt einfach nicht mithalten kann. Ja.
Richtig. Und da möchte ich eine Lanze brechen für die Mariannes auf dieser Welt.
Ja.
Denn irgendwann fängt man an, sich in einer Krise zu bewegen und man fängt an zu hinterfragen. Und ich weiß, dass es dir so ging und mir ging es auch so und Marianne ging es auch so. Und da fängt an, sich etwas zu verändern. Und wenn ich anfange, mich zu bewegen, dann muss mein Umfeld sich mit bewegen. Also sie merken ja, es verändert sich was. Was kann ich jetzt tun, um meinem Umfeld glaubhaft zu versichern, nee, das macht die nicht nur, weil die Krebs hatte. Das macht die nicht nur, weil es ihr gerade schlecht geht. Du willst ja grundlegend etwas ändern. Wie vermittelst du das deinem Umfeld? Was würdest du Marianne jetzt sagen?
Du,
Marianne, zieh durch, die reagieren so, weil, ja, warum eigentlich?
Du, es ist ja so, wir haben das ja schon mal angesprochen, dass man auch sehr dünnhäutig wird in der ganzen Chemozeit. Ja. Und ich glaube, ich war auch wirklich in der Zeit oft so ein Stinkstiefel. Ich habe dann Leute, die haben irgendwie haben es gut gemeint und ich habe gedacht, komm, ey, lass mich in Ruhe. Und parallel zu dieser Dünnhäutigkeit und empfindlich sein und auch mal wirklich gereizt sein, kommt dann mein neues Ich dazu. Ne? Dass ich sage, ich mache jetzt aber das und das und das und das. Und da ist es doch ganz klar, dass da Leute auf der Strecke bleiben. Also dass Leute einfach sagen, und natürlich kommt mein Alter dann auch noch dazu. Ich Anfang 40 und alle, ja, die hat jetzt eine Midlife-Crisis, guck mal, jetzt muss sie sich noch selbst verwirklichen. Und das auch noch mit dem Krebs, schau dir das doch mal an. Ja, aber so kommt das dann rüber. Und
ja,
dann
genau.
Muss ich sagen, das ist halt dann nun mal so.
Ja.
Ich verändere mich mit Krebs oder ohne Krebs. Und ich glaube, durch diese Krise, und das haben wir in ganz vielen Beispielen auch gesehen, ne, dass Leute dann plötzlich sagen, so, ich habe jetzt, was sehr viele Leute entdecken, Yoga für sich. Also das ist Yoga, Meditation ist wirklich so ein Klassiker, wo sehr viele Leute sehr viel Kraft daraus schöpfen. Und ich auch, also deswegen sage ich auf jeden Fall aus meiner Sicht auch sehr begründet. Aber du hast dann wieder Leute oder Bekannte, Freunde, die sagen, was ist denn mit der los? Ist die jetzt nur am Meditieren? Ist die jetzt irgendwie so eine spirituelle Heilerin geworden? Sowas, weißt du? Und vielleicht musst du dann einfach gucken, ob dein Freundeskreis oder dein Bekanntenkreis zu deinem neuen Ich passt.
Ja, kann ich nichts hinzufügen? Also ich denke gerade an so ganz viele Beispiele.
Ja,
ne? Also
ich sag, deine Frage war ja, was du dem Außen sagst. Ich finde, das ist ganz individuell. Du musst halt dir dein Außen angucken und sagen, okay, das passt und das passt nicht. Und genauso muss das Außen, also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, meine Freundin, die hat jetzt Brustkrebs, die dreht total am Rad, ich kann überhaupt nicht mehr mit der reden, die redet nur noch über Buddha und was weiß ich, dann sag ich so, du, ganz ehrlich, dann lass sie darüber reden, das ist jetzt, was ihr gut tut und gut ist, entweder kannst du damit leben oder nicht.
Ja.
Ne?
Ja. Mhm. Also ich finde, man ist ja immer so, also aus meiner Sicht ist es ja mit diesen lasse reden nicht immer so getan, weil man ja mit so ganz, ganz starken Gegenargument, also man ist halt so einem ganz, ganz starken Gegenwind ausgesetzt. Also mir fällt jetzt zum Beispiel jemand ein, der zum Beispiel sehr lange im Beruf der Krankenschwester war. Mhm. Das hat auch immer sehr, sehr Spaß gemacht. Es ist etwas passiert, ja, ein Schicksalsschlag. Und die Person hat, obwohl sie 4 Kinder und alleinerziehend war, ihren Beruf aufgegeben und hat Medizin studiert. Und da haben ganz, ganz viele, eben wie du auch sagst, wegen des Alters, ihr große Vorwürfe gemacht. Mhm. Also ich frage mich einfach, wie akzeptiert ist das eigentlich, sich durch Schicksalsschläge zu verändern? Also ich finde, da muss einfach drüber gesprochen werden, was in einem vorgeht, was bringt einen dazu? Und es ist eigentlich genau das, dieses, was habe ich noch zu verlieren? Mhm. Wie lange soll ich mit einem Wunsch schwanger gehen? Und ich finde das ehrlich gesagt nicht fahrlässig, dieses Medizinstudium mit Anfang 40. Nee,
ganz im Gegenteil. Ich finde es wirklich toll, wenn Leute sich trauen, ihren Weg zu gehen. Und wenn es eine Krise bedarf, damit Leute das schaffen, ihren Weg zu gehen, dann ist es halt so. Aber ich finde, den Mut zu haben, weil es ist Mut, einfach zu sagen, weißt du was, ich gehe jetzt diese ganzen Risiken, ich weiß, ich bewege mich aus meiner Komfortzone raus, ich muss meine Sicherheiten aufgeben, ich fange nochmal ganz neu an und folge jetzt wirklich mal meinem Herzen. Das ist wirklich ein riesengroßer Schritt und das machst du nicht einfach so von heute auf morgen. Und manche Leute trauen sich das halt nicht ohne die Krise und vielleicht pusht eine Krise einen nochmal in die Richtung. Aber ich ziehe meinen Hut vor jedem, der das sagt, der das macht und der dann sagt, weißt du was, da ist der Groschen gefallen. Ich gebe jetzt meinen Job auf, in dem ich schon seit 20 Jahren bin, weil ich möchte jetzt endlich das machen, wofür mein Herz schlägt.
Ja. Weißt du, ich frage mich einfach, ob es dieser Wunsch nach Veränderung oder Dinge zu verändern, ob das nicht auch darin fruchtet, dass man sein, also bei mir war das so, wenn ich von früher rede, dann meine ich immer vor dem Krebs. Das kann sein, als ich 6 Jahre alt war, das kann aber auch Mitte 2017 gewesen sein. Also es ist alles früher. Für mich trennt sich das in so 2 Ähren, sagt man das?
Also früher. BC, ne? Before Cancer.
Ja, genau. Also vor dem Krebs, Krebs, nach dem Krebs. Also das ist meine neue Zeitrechnung, in der ich mich orientiere. Und ich frage mich manchmal, habe ich das Bedürfnis gehabt, die Leben so unterschiedlich zu gestalten, damit ich sie auch abgrenzen kann? Also brauchte ich ein neues Umfeld vielleicht? Also ob der Drang nach Veränderung nicht nur im Wunsch selbst fußt, also nicht im Ingenieurstudium oder nicht in der Teeplantage als Ziel, sondern ist es eigentlich auch der Weg, weißt du? Also ist man sein Freundeskreis vielleicht, fühlte man sich da nicht erfüllt und sucht jetzt durch Schwergebiete eine neue Bestärkung oder Weggefährten? Hat man Gemeinschaft vermisst? War man ein Eigenbrötler, obwohl man eigentlich ein hohes, ausgeprägtes soziales Bedürfnis hat? Also ich glaube, das spielt so ein bisschen von allem herein. Mhm. Ne? Also es heißt ja auch immer wieder, Benny zu zitieren, der Weg war immer das Ziel. Also ich glaube, da ist wirklich etwas dran, dass man manchmal das Ziel zwar sehen muss, aber ob man es unbedingt erreichen muss, das ist ein ganz anderes Blatt Papier.
Ich muss dazu sagen, der Benny ist ein Freund gewesen, der mit 20 die Diagnose Darmkrebs bekommen hat. Und eine ganz schlimme Diagnose, also wirklich auch nicht sehr hoffnungsvoll. Und hat aber 9 Jahre lang mit dieser Krankheit gelebt und ist mit 29 dann verstorben vor kurzem. Und das war halt sein Spruch immer. Der Weg war das Ziel. Mhm. Das nehme ich, da denke ich auch sehr oft dran, muss ich sagen. Mhm.
Ich auch, sehr oft sogar.
Und der hat diese Krise, und obwohl er wusste, dass es, also er wird nie geheilt werden von diesem Krebs, hat er trotzdem das als Chance genutzt und hat einen Ehrenfelix bekommen für sein Engagement in der Darmkrebsaufklärung und hat sich so eingesetzt, hat eine Gruppe gegründet, junge Erwachsene mit Krebs. Das ist schon, also der hat wirklich was bewegt und wirklich was hinterlassen, und das war wahrscheinlich seinen Weg dann. Ne?
Also ich, gut, dass du das jetzt sagst, weil dieses etwas hinterlassen wollen. Mhm. Also ich glaube, dass vieles auch angetrieben wird, gerade wenn dieser Endlichkeitsgedanke in den Vordergrund rückt.
Ja, was bleibt von dir?
Soll das alles gewesen sein? Und was habe ich eigentlich bewegt? Also man fängt an, tatsächlich sich auch als Mensch einer Gemeinschaft wahrzunehmen. Also nicht nur als Teil einer Familie zum Beispiel, sondern als Mensch einer Gemeinschaft. Wie groß die Gemeinschaft ist, möchte ich gar nicht. Das definiert jeder für sich selbst. Aber ich glaube, es ist einfach so, werden die Leute in 10 Jahren noch an mich denken? Und warum werden sie das tun? Und das war mir auch immer sehr, sehr wichtig. Also weil ich schon Werte habe zum Beispiel, die ich auch vermittelt wissen wollte. Und wie hätte ich das? Ja. Und wie hätte ich das machen sollen zwischen Zahnpasta und Luftschlangen? Also klar, die Luftschlangen, die stehen natürlich für meinen Sohn, aber wie hätte ich das tun sollen zwischen Geschirr, Spülmaschine ausräumen und montags zum Ausdauersportkurs zu gehen? Ich habe mich da nicht so erfüllt gesehen, also nicht so sinnstiftend erfüllt. Ich wollte auch immer etwas hinterlassen, deswegen hat Benny mich da immer sehr, sehr beeindruckt, dass er immer so aus dem Bauch heraus auch so Menschen auf eine Weise bewegt hat, obwohl er sich mit einem sehr ernsten Thema auseinandergesetzt hat. Das muss ich einfach wirklich sagen. Und ich muss.
Und mit einem sehr sarkastischen Humor, was ich sehr geliebt habe.
Boah. Ja. Also. Ja. Ach ja, genau. Und Alex, gibt es zum Beispiel auch, wenn wir uns jetzt mal nicht als Betroffene sehen, sondern als Angehörige von irgendjemandem, von Marianne. Gibt es Mariannes, die sich so sehr verändert haben in deinem Leben, wo du denkst, boah, ich kann da echt nicht mitgehen gerade, das ist mir zu krass.
Ja. Also mir fällt da gerade eine ein, die hatte keine Krankheit, aber bei der war es, glaube ich, eine Midlife-Crisis. Und die ist so auf diesen spirituellen Pfad gegangen, dass ich irgendwann gesagt habe, sorry, und du weißt, ich bin dem ganzen Thema nicht abgeneigt. Ja.
Erzähl mehr.
Aber ich dachte so, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie, ich will gar nicht ins Detail gehen, aber das war mir echt einfach zu abgehoben, ja, ob ich da irgendwelche Orb-Fotografien mache und ich sehe, ich denke mir nur, ja, das habe ich auch gesagt. Also die fotografierten dann irgendwelche Geister. Und ich denke,
Geister?
So, ja, also im Endeffekt ist es, also jetzt, wer immer an sowas glaubt, das ist ja jedem selber überlassen. Ich glaube, es ist einfach, wenn man mit Blitz fotografiert und die Staubpartikel das reflektieren, da sind auf Fotos manchmal ein bisschen so weiße Punkte.
Okay.
Andere Leute sagen, es sind Geister. Okay. Und so Sachen, wo ich dann denke, so, sorry. Nee, bin ich jetzt mal raus bei dem
Thema. Und was
Thema.
Machen die? Also ich frage jetzt wirklich,
ja, das weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, ich habe mich ja dafür... Ja, ich
aber sagen wir sowas wie, dann. Guck mal, das sind meine Fotos der letzten Woche, können wir da mal in den Dia-Show gucken? Oder sagen sie sowas wie, guck mal, das ist der Beweis? Oder sagen die sowas wie, du, dienstags, da fotografieren wir immer Geister, willst du nicht mitkommen? Also was ist das für eine Bewegung? Es ist mir noch nicht ganz...
Nein, es ist aber einfach, weil Leute, die dir einfach erzählen, also ich würde sagen, es ist egal in welchem Lebensbereich. Aber ich finde, wenn irgendwelche Sachen so extrem werden, ob das jetzt politisch ist, ob das religiös ist oder spirituell oder egal in welche Richtung, ich bin bei allen Sachen, die zu extrem sind, bin ich raus. Und ich glaube, dass viele Leute durch Krisen plötzlich merken, okay, das gibt mir gerade so totale Hoffnung und totalen, das erfüllt plötzlich mein Leben und die dann nicht sagen, ja und das ist schön und das bereichert mein Leben, sondern das ist dann deren Leben. Da gibt's dann nichts anderes mehr. Da wird dann den ganzen Tag, fotografiert oder irgendwas. Verstehst du, was ich meine? Oder dass die dann sagen, ich mache jetzt eine Yoga-Ausbildung und es reicht nicht, dass ich nebenher Yoga mache. Nein, ich werde jetzt Yoga-Lehrerin. Ich dränge es allen auf. Ich erzähle jedem, wie kannst du ohne Yoga leben? Weil das ist doch nur der einzige Weg. Okay. Und da bin ich raus.
Da ist ja der Grad auch ziemlich schmal dann, ne? Zwischen Anerkennung, die zieht's durch.
Ja.
Und Unverständnis, weil es einem zu viel ist. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Weil du sagtest, alles, was zu extrem ist und zu vielleicht zu predigend, zu auferlegend anderen gegenüber, das schreckt dich ab. Und ich habe mir gerade die Frage gestellt, meinst du, jemand sagt von dir, das ist mir ein bisschen too much Krebs?
Total.
Lass uns über paradiesische Strände sprechen oder über
Tulpen. Hast du das denn nicht, weil man lernt ja nun sehr viele Leute kennen, ne? Also andere Patienten. Und hast du denn es nicht, dass manche Leute sagen, weißt du was, wenn ich mit dem Thema durch bin, ich will davon nie wieder was hören. Und das ist schön, dass du dich damit befasst, ja. Aber wahrscheinlich kannst du dich einfach nicht abgrenzen. Und vielleicht musst du das auch mal lernen, dich abzugrenzen vom Thema Krebs, ne?
Ja,
also deswegen glaube ich schon, dass das, das ist auch jedem sein gutes Recht, ja. Also für mich fühlt es sich richtig an, dass ich mich weiter mit dem Thema befasse.
Ja.
Und ich respektiere es aber auch, wenn Leute sagen, nee, bitte nie wieder. Ich lasse mir die Haare wachsen und ich möchte nie wieder darauf angesprochen werden, dass ich jemals Krebs hatte. Ich werde es niemandem erzählen. Auch okay.
Ja. Ja,
aber
verstehe.
die sollen mich auch lassen, dass ich es halt weiter in meinem Leben habe, ne?
Also ich muss sagen, ich habe auch Leute getroffen, die mir einfach zu krass geworden sind, wenn ich ganz ehrlich sein soll.
Ja. Ja.
Also bei mir ist es so, dass ich jemanden kenne, der mich am Anfang der Erkrankung eine sehr nette Weise über Ernährung nicht belehrt, das ist falsch.
Man hat sich ausgetauscht.
Ja, also von ihm schon aktiver als von mir. Mhm. Aber ich fand es so nett, dass er sich so gekümmert hat, was mir jetzt gut tun würde. Ja, also welche Chemotherapie auf welche Vitamine Auswirkungen hat, wie man die mit Ernährung supplementieren kann, also welches die schonendste Zubereitung ist. Und ich fand das so nett, weil ich dachte einfach, Mensch, guck mal, der macht sich richtig dolle Gedanken darüber. Das fand ich, also um mich, das fand ich sehr, sehr charmant. Und ich muss sagen, also dann ist auch etwas in seinem Leben passiert. Ich will das gar nicht so ausschweifend sagen. Und der steht jetzt auf den Straßen und predigt. Und das ist mir zu krass. Also er ist sehr religiös geworden und das ist, ich habe vorher keine Religiosität in seinem Wesen erkannt. Also wir haben uns da sehr, sehr jung kennengelernt und wir waren mal tanzen, er ist auch Musiker und jetzt ist er eben Prediger. Also er steht einfach auf der Straße, also er arbeitet jetzt auch nicht, sondern er steht den ganzen Tag auf der Straße und predigt christliches Gedankengut. Was ich aber jetzt auch keiner Kirche zuordnen könnte. Ich könnte jetzt nicht sagen, er ist ein Christ. Also er ist ein Christ, aber ob er jetzt ein Katholik ist oder evangelisch.
Aber er hat zumindest seine Berufung gefunden. Das ist ja auch, aber das ist ja eigentlich auch schön, ne? Es muss ja nicht für dich sein.
Aber ich finde das so fremd, weil er sich so über Polizisten echauffiert, also auch auf Social Media, ne? Wenn die ihn zum Beispiel da abführen und so und er pocht da auf seine christlichen, humanistischen Werte und Rechte und es ist so systemprovokant, weißt du? Mhm. Und das, da bin ich, bin kein Glaubensverächter, also überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Aber das sind so Sachen, die mich einfach sehr zum Nachdenken gebracht haben, die mich sogar sehr erschrocken haben, weil ich die Person so gar nicht kannte. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch manchmal Angst, dass Leute mir sagen, Paula, die Vorkrebs-Paula, die war irgendwie weicher, die war netter, die war zugänglicher, die war offener und die mochte ich einfach lieber, weil ich weiß, dass ich das nicht mehr sein kann.
Mhm.
Weißt du? Also, dass es nicht nur so positive Charakterzüge hervorhebt, sondern eben auch sehr, es prägt einen ja auch auf so eine ganz bestimmte Art und Weise. Und wenn man etwas sehr, sehr entschlossen durchsetzen will, dann muss man das manchmal, ich würde nicht sagen, man muss die Ellenbogen ausfahren, das würde ich nicht mal sagen, aber man muss sich auf eine ganz andere Art und Weise abgrenzen. Und ich habe da Angst vor, dass man das so wahrnehmen könnte.
Ja, aber ich glaube, weißt du, die Gefahr läuft man halt einfach immer. Und es ist ja auch, was ich ganz spannend finde, dass man oft so das Gefühl hat, so alle Krebspatienten untereinander sind alle irgendwie Best Friends, weil sie haben ja alle die gleiche Krankheit oder so.
Im Schicksalverein.
Genau, Schicksalverein. Und das tut es auch wirklich. Also das möchte ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie runterspielen,
nein,
weil ich fühle mich schon sehr verbunden, weil wir uns untereinander, und wir haben eine Folge auch drüber gemacht, über Krebsfreundschaften, man fühlt, man versteht sich, man fühlt, aber
du, Alex,
nicht mit jedem.
Alex, ja. Ich kenne die Monster unter deinem Bett.
Ja, genau.
Ja, nee, es ist aber wirklich so.
Aber es ist trotzdem, ich sage ja, nur weil man jetzt die gleiche Krankheit hat, muss man nicht mit allen Best Friends sein. Und es gibt natürlich Leute, die halt in eine Richtung dann tendieren. Ich tendiere vielleicht in eine andere Richtung. Und vielleicht passen diese beiden Wege auch gar nicht so zusammen. Und das ist dann auch okay so, ne?
Ja, das finde ich total schön, dass du das sagst, weil gerade weil wir ja schon mal über die Bedeutung von Krebsfreundschaften gesprochen haben, also was die auch für eine hohe Wichtung haben, gibt es ja trotzdem, also muss man nicht der Annahme sein, dass alle Krebspatienten im Geiste vereint sind. Also es gibt schon natürlich, also man ist ja trotzdem noch Mensch, ne? Ja. Also es ist genau dasselbe. Also wenn es zu radikal wird, dann wird es schwierig. Wenn es zu, also es steckt halt immer auch noch mal ein Mensch dahinter. Und das finde ich so
Mutter,
wichtig.
Ja, das ist das Gleiche, wenn du Mutter wirst. Dann bist du ja auch nicht Best Friends mit den ganzen Müttern, ganz im Gegenteil. Also da sind ja manche dann so extrem unterwegs.
Alex, das ist ein super Beispiel, fällt mir gerade so ein. Für manche vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde das genau richtig. Nee, das stimmt.
Also eigentlich ist es weil so, da gibt es auch Leute, die dann plötzlich so extrem werden über auch dieses Belehren anderer Leute. Dieses so, was, du gibst deinem Kind oder du gibst deinem Kind das nicht oder dein Kind darf sowas, ne? Ich finde, sowas trifft sich in Krebswelten auf. Findet man sowas wieder, dass Dinge sagen, was, du isst das und das, aber weißt du denn nicht oder kannst du denn oder wie kannst du denn oder nimmst du denn noch nicht und so.
Das ist auch unter Krebspatienten. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte das bei der Reha. Da hatte ich so einen Schlüsselmoment. Also ein bisschen anders. Also ich wurde nicht belehrt, sondern ich war auf der unsympathischen Seite, möchte ich mal kurz sagen. Also ich war bei der Reha in St. Peter-Ording, das war jetzt im Januar gerade erst. Und da ich ja schon zweimal Krebs hatte, will ich nicht sagen, ich war jetzt so ein alter Hase in der Erkrankung, aber irgendwie ja doch. Also ich habe mich schon mit den Inhalten der Erkrankung auseinandergesetzt. Ich wusste, was mit mir passiert und wie das funktioniert, wie funktioniert eine Chemotherapie. Ich brauchte dieses Wissen einfach. Also ich habe irgendwann ja festgestellt, je mehr Wissen ich über die Grunderkrankung habe, desto mehr Kontrolle habe ich wieder zurück und es geht mir besser. Also ich hatte ja, während viele noch mit ihren Glatzen da waren, hatte ich ja schon eine Frisur, also obwohl ich ja unter Chemo war, ne?
Also du warst sozusagen die Mutter mit den zwei Kindern schon.
Ich war die Mutter mit dem Vierling. Das möchte ich mal sagen. Genau. Ich war die Mutter mit den Vierlingen in, noch krasser, in einem Geburtsvorbereitungskurs. So. Okay. Und das war so, wir saßen in einem Gesprächskreis und es ist Folgendes passiert. Es sagte eine Frau: Ich weiß gar nicht, was für einen Krebs ich hatte. Und ich saß da, mir ist fast alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe nichts gesagt, ne? Aber ich habe mir gedacht, wieso weiß sie nicht, was für einen Krebs sie hatte? Sie konnte original keine Frage beantworten. Und ich war förmlich, Alex, in dem Moment, und ich möchte das gar nicht verleugnen, ich war total empört, weil ich mir gesagt habe, wie naiv kann man denn da herangehen? Man kann nur die Augen sich so verschließen. Und am liebsten hätte ich sie geschüttelt und gesagt, du, und wie hattest du, also du kannst doch gar nicht an den Entscheidungen beteiligt gewesen sein. Was machst du jetzt? Nimmst du jetzt noch Tabletten? Nimmst du keine? Was für eine Grundlage entscheidest du eigentlich deinen Weg? Und mir ist erst, ich bin sehr, sehr froh, dass ich da nichts gesagt habe zu Maria.
Wahrscheinlich kam so Dampf aus deinen Ohren und die Nasenflügel weiteten sich auf
die Bodengröße. Völlige Fassungslosigkeit. Völlige Fassungslosigkeit.
Vor meinen Augen.
Während ich ja schon Bücher studierte, ich hatte ja das Gefühl, ich könnte persönlich, und jetzt kommt der Größenwahn ein bisschen raus, ich bitte das zu verzeihen, aber ich hatte das Gefühl, ich muss mich übermorgen zum Staatsexamen anmelden, ja, für Medizin. Hätte ich locker geschafft, so ungefähr.
Was du nicht, die sich bei eBay Kleinanzeigen Ultraschallgerät kaufen wollte?
Tatsächlich, ja. Wollte ich machen mit Geraldine zusammen.
Genau, Geraldine war das. Sie wollte doch ein Ultraschallgerät kaufen.
Ja, die war gar nicht so doof. Naja, jedenfalls habe ich gedacht, Also ich hatte jetzt gefühltes Wissen angeeignet von, also um überhaupt, ich muss sagen, das passiert ja auch aus der Verzweiflung heraus, weil ich so einfach das Gefühl hatte, die Kontrolle der Situation, also da irgendwie ein bisschen Herr zu werden wieder, während die andere da sich nicht mal ihren Befund durchgelesen hat. Und dann musste ich da wirklich sehr lange über Marianne, nennen wir sie auch, nachdenken, denn Marianne hatte ja einfach eine völlig andere Strategie. Also sie hat sich da ja null reingesteigert in diese Erkrankung. Und die Frage ist, wer von uns ist besser gefahren?
Ich wollte es gerade sagen, weil die Scheuklappentheorie ist ja manchmal auch ganz gut, ne?
Ja, ja. Und ich fand es gar nicht so doof. Also meine Fassungslosigkeit war sowas von unangebracht in dieser Situation. Und ich habe mir einfach gedacht, du, das ist Mariannes Weg und der ist auch total okay. Der ist auch vollkommen entschlossen, sich eben nicht mit dem Thema zu befassen.
Das ist für mich auch eine Möglichkeit. Das ist für mich ich finde, eine Kernaussage ist immer dieses Leben und Leben lassen. Dass man wirklich versucht zu sagen, okay, ich bin nicht d'accord, ich verstehe überhaupt nicht, was die da machen oder was für ein Schuli fahren, aber es ist ihr Leben. Und ich lasse die einfach ihr Ding machen. Ich muss ja nicht Best Friends mit denen sein. Dann gehe ich halt meinen eigenen Weg und fertig ist, oder?
Also ich muss, ja, absolut, absolut. Aber das ist eben auch eine Sache, wo man erst hinkommen muss. Also ich muss mir noch häufig auf die Zunge beißen und frage mich einfach, wo ist da die Grenze zwischen was sagen und nicht sagen.
Ich bin so stolz auf dich, dass du nicht aufgesprungen bist und Marianne gerüttelt hast vor den ganzen Leuten. Sondern
Marianne,
dass du,
ich kaufe mir ein Ultraschallgerät.
Komm zu mir.
Ich werde dir helfen.
Oh Mann, oh Mann. Aber das ist doch eigentlich ein schöner Schlusssatz.
Ja, genau. Also meine Leben Liebe. Und Leben lassen, das ist überall
leben
so.
Leben lassen.
Und es ist nicht immer einfach. Glaubst du, nochmal zum Schluss, deine Veränderung durch die Krise ist schon abgeschlossen?
Nein.
Glaubst Geht du da noch
das?
Was?
Ja, natürlich. Bei dir nicht?
Ja, doch.
Also ich finde, das wird jetzt ein bisschen philosophisch, aber ich finde dass du in deinem Leben ständig dich eigentlich veränderst. Ich glaube, dass man nie sagen kann, dass man irgendwo angekommen ist und dass man sich immer weiterentwickelt und lernt und sich umstrukturiert. Vielleicht nicht mehr in dieser Geschwindigkeit.
Ja, das genau.
Aber genau, aber und deswegen es ist nicht vorbei, aber es gab schon einen riesen Umschwung und das wird immer weitergehen.
Aber ich glaube, man ist jetzt, oder hoffe ich zumindest, dass es nicht mehr so radikal ist, sondern vielleicht ein bisschen dosierter.
Ich finde es gar nicht schlimm. Ich finde diese Entwicklung überhaupt nicht schlimm. Ich begrüße die wirklich mit offenen Armen, zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal einen ganz anderen Weg und ich finde mich gerade so ein bisschen neu und da geht auch noch was. Also ich bin noch nicht angekommen, nein.
Das ist doch ein schöner Satz. Also träume ich noch weiter von dir, dem mobilen Ultraschallgerät und Marianne auf einer einsamen Insel auf Hawaii.
Träum du das mal. Da bin ich jetzt nicht dabei.
Alex hat auf der Insel gegenüber ihre Yogaschule. In diesem Sinne, ihr Lieben. Macht es gut, passt auf euch auf und grüßt mir Marianne, wenn ihr sie seht.
Wir freuen uns auf die nächste Woche. Tschüss.